Was prägt Kinder und Jugendliche in ihrer Identitätsfindung am meisten? Ist es die Familie? Sind es die Schulen, Freundschaften? Oder ist es vielleicht doch das Smartphone? Die Macht der digitalen Geräte, die ist groß, die wird immer größer. Nicht wenige Eltern und Lehrkräfte haben den Eindruck, gegen diese Macht kommen sie gar nicht mehr an. Und wie genau die digitale Lebenswelt Kinder und Jugendliche prägt, das beschreibt ein neues Buch von der Bildungsforscherin Nina Kolleck von der Uni Potsdam. Das Buch heißt Der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren. Und was da drin steht und was wir der Macht der digitalen Plattform entgegensetzen können vielleicht, das kann uns Nina Kolleck jetzt beantworten. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Der Kampf in den Köpfen, so heißt Ihr Buch. Und bei dem Wort Kampf schrecken vielleicht manche auf. Wieso Kampf? Was für einen Kampf meinen Sie?
Das ist der Kampf, der in den Köpfen stattfindet. Also es ist jetzt kein Krieg, der martialisch ausgetragen wird, sondern das sind erstmal ja Kämpfe, die tagtäglich Menschen in ihren Köpfen ausführen, wo es eben auch um Identitätsbildung geht. Also wer bin ich, wer darf ich sein? Und da schreiben eben Plattformen zunehmend mit, gerade auch bei jungen Menschen, bei Kindern und Jugendlichen, die ja TikTok, Instagram und Co. nutzen. Und TikTok, Instagram und Co., also digitale Netzwerke, die beeinflussen heute mit, welche Kämpfe geführt werden. Also wie will ich aussehen? Wer will ich sein? Wer darf ich sein? Wie darf ich mich zeigen? Wie will ich mich zeigen? All diese Kämpfe, die tagtäglich in den Köpfen ausgeführt werden, die eben ganz tief wirken in die Persönlichkeitsbildung, in die Identitätsbildung.
Mhm. Identitätsbildung ist das eine und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Social Media sehr stark prägt, wie wir menschliche Beziehungen eingehen, wie menschliche Bindung aussieht. Was genau ist Ihre These? Also wie verändert Social Media unsere Bindungsmöglichkeiten?
Ja, also meine klare These in dem Buch ist, dass Social Media das Bindungssystem von Kindern und Jugendlichen wirklich radikal auf den Kopf stellt und sie dadurch anfälliger werden für Radikalisierung, Extremismus und auch psychische Erkrankungen. Und zwar funktioniert das ganz subtil erstmal, ganz schleichend, nicht so von einem Tag auf den anderen, weil man jetzt ein Video oder einen Clip sich angeschaut hat, sondern das funktioniert über Wochen, über Monate hinweg, indem Social Media eben ja hier das Bindungsbedürfnis triggert. Wir Menschen haben ja ein psychisches Grundbedürfnis nach Bindung und danach eben auch Teil einer Community zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, die sich irgendwie positiv abhebt und eben integriert zu sein, positive Bindung zu haben, die uns irgendwie bereichert. Und Social Media triggert dieses Grundbedürfnis, erfüllt es aber nicht dauerhaft.
Mhm. Sie sprechen da von digitaler Nähe. Ne? Das ist ein Begriff, den Sie selber geprägt haben, glaube ich. Oder so liest sich das in dem Buch. Was beschreibt es genau? Das ist so eine neue Form von Beziehungskategorie.
Genau, digitale Nähe ist eine Nähe, die sich erstmal sehr positiv anfühlt auf den ersten Blick. Denn wir müssen uns überlegen, heute sind ja Bindungsmöglichkeiten unendlich. Wir können uns unendlich binden mit potenziellen Menschen, die uns dann eventuell auch bereichern. Aber diese Bindungen, die wir digital finden, die erreichen ja nie diese Tiefe, sodass sie eben auch schnell wegbrechen. Also digitale Nähe ist keine Nähe, die langfristig trägt, sondern die eben extrem brüchig ist. So ein Beispiel, das es sehr gut beschreibt, ist Ghosting. Mhm. Also, dass man von einem Tag auf den anderen plötzlich geghostet wird, obwohl vorher eben eine ganz gute Nähe aufgebaut werden konnte.
Ist das ein Grund für die Einsamkeit, die so oft beschrieben wird, wenn es um Jugendliche geht? Also dieses Gefühl von, ja, eigentlich gar nicht alleine sein, weil man ja so viel irgendwie in Kontakt ist und gebunden ist und dann trotzdem aber eine andere Qualität von Bindung hat, oder?
Ja, ich denke, das ist so ein Phänomen unserer Zeit, dass sich junge Menschen so vernetzt sind wie noch nie zuvor und so viele Bindungsmöglichkeiten haben wie noch nie zuvor. Unendlich viele mögliche Bindungen, die eben hier zur Verfügung stehen, aber gleichzeitig fühlen sie sich so allein und so einsam wie noch nie zuvor. Und das ist so ein Paradox unserer Zeit, dass sich dann auch im physischen Leben, im analogen Leben widerspiegelt. Also so vernetzt wie noch nie zuvor, aber auch so einsam wie noch nie zuvor.
Hat es mit der Qualität der Bindung zu tun, oder?
Also ich denke, es hat mit der Qualität der Bindung zu tun, weil Bindung ja dann erfüllt, wenn sie auch trägt, wenn es mal schwierig wird beispielsweise. Also wenn man sich auf Personen verlassen kann. Aber auf Personen und auf digitale Nähe kann man sich nicht verlassen. Die bricht halt weg, wenn es mal schwierig wird oder wenn es mal Probleme gibt. Weil von digitaler Nähe wird immer erwartet, dass sie uns weiter nährt, dass sie uns weiter befruchtet, dass sie uns in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringt. Aber wenn wir immer an Freundschaften denken von früher, dann war es nicht so, dass immer Freundschaften für einen da waren und immer einen weitergebracht haben, sondern dass es eben auch mal ein paar Konflikte gab, auch mal schwierig war, aber trotzdem über die Zeit ein Vertrauen aufgebaut wurde, wo man wusste, okay, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich mich auf meine Freunde, auf meine Kontakte verlassen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch ja mehrere Aspekte und mehrere Risiken sozusagen von Social Media, also diese digitale Nähe, diese Bindungsverlust oder so, das ist ein Aspekt, da gibt es noch mehrere Aspekte, zum Beispiel der, dass durch Social Media auch die Gefahr besteht, dass Menschen sich radikalisieren, weil man ja sich in Algorithmusblasen aufhält oder sowas und eben Kontakt bekommt zu radikalen Gruppen. Was für eine Gefahr sehen Sie da konkret? Ja.
Also erstmal hängt es beides zusammen, das ist so ein zentrales Argument in meinem Buch, dass wir es nicht getrennt betrachten können, weil das wird bislang sehr häufig so getan, dass geguckt wird, A, Bindung, Freundschaften ist ein Thema, B, Radikalisierung, Extremismus, aber hat beides nicht miteinander zu tun. Ich denke, es hat beides grundlegend miteinander zu tun, denn Menschen werden ja nicht von einem Moment auf den anderen einfach radikal oder extremistisch, sondern da ist vorher schon was passiert und da das mal mit Bindung anzugehen, auch mit dem Bindungssystem, ist, denke ich mal, eine Erklärung, die das Phänomen der heutigen Zeit sehr gut beschreiben kann. Warum driften so viele Menschen ab? Warum radikalisieren sich so viele Menschen? Und warum glauben so immer mehr Menschen auch an Verschwörungserzählungen? Das ist eben ein Grund.
Aber wie genau ist da die Verbindung? Also, dass man dann der digitalen Nähe und den radikalen Positionen schneller glaubt, oder?
Ja, weil wir haben ja alle, also was motiviert uns, was zu tun? Das sind unsere psychischen Grundbedürfnisse. Und eins davon ist unser Grundbedürfnis nach Verbindung, nach Nähe. Und wenn dieses Grundbedürfnis immer nur getriggert wird und nie langfristig erfüllt wird, dann wären wir offener für radikalere Erzählungen, weil wir denken, oh, hier sind wir Teil einer Gruppe, die sich irgendwie positiv von den anderen abhebt. Hier sind wir Teil einer Community und hier fühlen wir uns wieder kompetent und fühlen uns wieder als jemand, der eben auch Einfluss ausüben kann und jemand, der in dieser Welt zählt. Und das ist genau dieser Grund, weshalb Social Media dann eben auch dazu beitragen kann, hier einerseits Bindung brüchiger zu machen und andererseits eben, dass Menschen hier auch immer radikalere und extremistischere Einstellungen entwickeln.
Ja, tatsächlich Zusammenhänge, die sonst in der Debatte gar nicht so oft gedacht werden. Also das genaue Hinschauen, das lohnt sich. Und Sie haben natürlich in Ihrem Buch auch Gegenvorschläge oder Lösungsansätze, wie wir damit umgehen können, mit einem besseren Umgang mit Social Media für Kinder und Jugendliche. Und was da die Erkenntnisse sind, das besprechen wir gleich weiter hier im Gespräch mit Nina Kolleck auf Radio 3. Der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren, so heißt das neue Buch der Bildungsforscherin Nina Kolleck, Professorin an der Uni Potsdam, die heute hier bei uns zu Gast ist. Und wir haben gerade schon über die Auswirkungen von Social Media gesprochen, die Nina Kolleck in vielen Studien und Gesprächen untersucht hat. Und Frau Kolleck befasst sich auch damit, wie wir Erwachsene, Kinder und Jugendliche besser begleiten können beim Umgang mit Social Media und digitaler Lebenswelt. Frau Kolleck, das ist ja so eine große Frage, die so viele Menschen haben, Eltern und Lehrkräfte. Ja, was können wir tun? Wie können wir Kinder, Jugendliche da besser begleiten? Was geben Sie da für eine Antwort?
Erstmal denke ich, dass es Kinder und Jugendliche und auch Eltern alleine nicht schaffen, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Aber sie können natürlich sehr viel tun, um die Resilienz von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Also Kinder können es selbst tun, aber Erwachsene können hier eben extrem unterstützen. Und da kommt es natürlich aufs Alter an. Also dafür haben wir jetzt, glaube ich, keine Zeit, dass wir uns die einzelnen Altersgruppen anschauen, was man da tun kann. Aber insgesamt ist Bindung ganz entscheidend, wenn Kinder und Jugendliche gelernt haben, was verlässliche Bindungen sind und dass Bindung nicht wegbricht, wenn es mal schwierig wird, sondern man eben für Kinder und Jugendliche da ist und ihnen auch zuhört und sich für ihre Lebenswelt interessiert und die nicht nur verurteilt, so von oben herab, wie wir es schon von Aristoteles kennen, immer die neuen Kinder und Jugendlichen, die sind alle ganz furchtbar. Diese Geschichte, die begleitet uns irgendwie seit Jahrhunderten. Und die kann halt bewirken, dass wir Kinder und Jugendliche zunehmend auch verlieren, weil sie denken, dass sie eben den Erwachsenen nicht mehr vertrauen können. Wenn wir ihnen aber zeigen, wir interessieren uns für eure Lebenswelt, wir sind für euch da und wenn es mal Probleme gibt, dann sind wir da und ihr müsst euch auch nicht schämen, wenn euch mal was Schlimmes passiert, weil auf Social Media lauern Faktoren ja auch wirklich extreme Risiken. Mhm. Und der andere Punkt, der getan werden kann, sind Hobbys. Hobbys außerhalb. Also dass Kinder und Jugendliche lernen, dass sie das Glück alleine aus sich heraus produzieren können, indem sie beispielsweise in einem Hobby aufgehen, wo sie eine Leidenschaft für gewinnen. Und dass sie natürlich Freunde auch außerhalb von Social Media treffen und nicht in WhatsApp-Gruppen oder auf TikTok dann am Ende.
Und dann fällt ja auch ganz oft dieser Begriff Medienkompetenz. Man muss Medienkompetenz vermitteln. Das finde ich auch immer so spannend, weil das fordern ja alle. Alle wollen mehr Medienkompetenz vermitteln. Ja. Aber wie genau? Also was haben Sie da, kennen Sie da gute Konzepte, wo Sie sagen, ja genau, so vermittelt man gut Medienkompetenz?
Ja, da gibt es wirklich gute Konzepte schon, die eben Kolleginnen und Kollegen ausgearbeitet haben. Da sind vor allem die Schulen gefragt. Also Medienbildung ist ein ganz wichtiger Gegenstand, der kontinuierlich in der Schule vermittelt werden muss und zwar nicht so bruchstückhaft in einzelnen Jahrgängen immer mal so ein bisschen und je nach Bundesland immer ganz anders etc., sondern dass auch tatsächlich digital Kompetenzen aufgebaut werden, spätestens ab der Oberschule und dann durchgängig, wo es eben darum geht, wie funktioniert ein Algorithmus? Welche psychischen Grundbedürfnisse werden von den sozialen Medien angesprochen? Warum reagieren wir so schnell darauf? Und warum ist das so intensiv? Was sind Fake News? Und wie unterscheide ich Fake News von Faktenwissen? Also auch eine enge Verschränkung mit der politischen Bildung ist hier wichtig. Ich denke hier, das können nicht alle Eltern lösen. Nicht alle Eltern können diese Defizite in den Schulen ausgleichen. Zumal wir, wenn wir das auf Eltern abschieben, dann auch wieder nur die akademischen Eltern wahrscheinlich erreichen. Sondern wir müssen eben alle Kinder und Jugendlichen mitnehmen und das gelingt über die Schulen. Und da gibt es wirklich sehr gute Konzepte und auch schon erste Ansätze, wie denn so Kompetenzen dann am Ende auch gemessen werden können, damit wir dann eben auch gucken können, funktioniert es denn, was wir hier in den Schulen vermitteln oder ist es, funktioniert es nicht?
Also ganz konkrete Vorschläge, die Sie da haben, wo man drauf zurückgreifen kann. Und dann gibt es aber auch noch diese große Debatte um Social-Media-Verbot. Sie haben ja gerade schon gesagt, Eltern alleine können das gar nicht stemmen. Ist Social-Media-Verbot aus Ihrer Perspektive dann eine gute Idee?
Also meine Vermutung ist, dass wir mit einem Social-Media-Verbot nicht an das kommen, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen erreichen A, psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, von der Gesellschaft insgesamt. Und zweitens wollen wir demokratischen Zusammenhalt und wir wollen weiter in einer Demokratie leben. Und ich glaube nicht, dass so ein Social-Media-Verbot das lösen kann, denn es ist im Endeffekt gar kein Social-Media-Verbot. Wenn man sich das mal anschaut, dann wird ja nur die Altersbegrenzung bei ausgewählten einzelnen wenigen Plattformen verschoben. Von 14 auf 16 beispielsweise bei TikTok. Viele Plattformen, die eigentlich besonders gefährlich sind, wie zum Beispiel Discord oder Roblox, die sind da gar nicht mit drin. Und noch dazu werden diese Altersgrenzen eh schon jetzt umgangen. Also es sind ja, TikTok ist ja jetzt ab 14 erlaubt, aber es nutzen ja auch schon Achtjährige etc. Also ich glaube, damit werden wir nicht weiterkommen, sondern dass es sogar riskant sein kann, weil die Plattformen ja jetzt schon dann andere Social-Media-Plattformen entwickeln, die dann eben unter 14 schon genutzt werden können und dadurch natürlich Kinder und Jugendliche noch mal viel stärker reingeführt werden können in so eine Social-Media-Sucht. Und am Ende, wenn wir uns Social Media Sucht, die ist so noch gar nicht beschrieben, aber wenn wir uns das mal angucken, diese suchtähnlichen Verhaltensweisen, dann beobachten wir die ja auch bei deutlich älteren, also auch bei Erwachsenen und bei jungen Erwachsenen insbesondere, aber auch bei älteren Erwachsenen. Und am Ende ist das alles wirklich ein großes Risiko für unsere Demokratie. Das heißt, wo wir ansetzen müssen, ist bei der Regulation der Plattform und nicht bei dieser Altersbeschränkung. Denn wenn wir die Plattform regulieren, und da gibt es ja schon Instrumente, über die wird bloß kaum geredet, dann verbieten wir, oder die sind ja schon verboten, diese Algorithmen, die suchtähnliches Verhalten erzeugen und die gefährlichen Inhalte, also gewaltverherrlichende Inhalte, extremistische Inhalte, all diese furchtbaren Inhalte, die auf Social Media, auf TikTok, Instagram und Co. nicht nur viel schneller gezeigt werden, sondern auch viel häufiger gezeigt werden als moderate Inhalte. Und dagegen müssen wir vorgehen, wenn wir weiter in einer Demokratie leben wollen und wenn uns die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft wichtig ist.
Das ist natürlich ein großer Schritt, eine große Forderung, ne, die zu regulieren, ist nicht leicht. Da können wir gar nicht so viel für tun, weil das natürlich dann oft irgendwie ganz woanders liegt, die Verantwortung für für diese Plattform. Vielleicht zum Schluss, weil wir jetzt so viel negativ natürlich reden über Social Media. Mhm. Ich fand spannend, als ich Ihr Buch gelesen habe und dann gelesen habe von dieser digitalen Nähe, wo ich dachte, ja, digitale Nähe, Sie beschreiben das als trostspendende Nähe, die immer verfügbar ist, die eben brüchig ist, aber sie ist immer da, ständig Trost, dachte ich, ist ja fantastisch, wenn man das immer hat. Also glauben Sie, dass es möglich ist, die Digitale auch wirklich positiv zu nutzen, dass man sagen kann, das ist einfach ein totaler Gewinn für uns.
Ja, und genau das versuche ich ja mit dem Buch eben nicht so ein alarmistisches Buch allein zu schreiben, sondern ich denke, dass in Social Media wahnsinnig viele positive Aspekte stecken. A, eben, dass digitale Nähe auch positiv genutzt wird. B, dass eben auch demokratische Selbstwirksamkeit gestärkt werden kann. Und auch noch andere Dinge, also Arabischer Frühling, MeToo, Body Positivity, so viele Trends, wo sich Menschen zusammengetan haben in der ganzen Welt und für ihre Rechte auch gekämpft haben. All diese Dinge, die ja schon positiv passiert sind durch Social Media, die können wir aber nur nutzen, wenn wir Social Media nicht den Big Tech überlassen, denen es meines Erachtens nicht um die psychische Gesundheit geht und eben auch nicht um demokratischen Meinungsaustausch, sondern denen es darum geht, unsere Gesellschaft, zumindest so wie es gerade läuft, was gerade passiert, unsere Gesellschaft weiter zu spalten und weiter zu polarisieren. Und ich denke, wenn wir das in den Griff bekommen, und da gibt es die Instrumente, ich denke auch, dass es nicht schwieriger ist, das durchzusetzen als so ein Social-Media-Verbot. Ich denke, beides ist gleich schwierig. Mhm. Das eine klingt halt irgendwie vielleicht in den Medien attraktiver, deswegen sind so viele darauf, also wollen so viele darüber reden. Aber ich denke, wenn wir das in den Griff bekommen, dann können wir Social Media auch positiv nutzen und wirklich sehr viele positive Dinge auch für die junge Generation, aber auch für die Älteren bewirken.
Das sagt die Bildungsforscherin und Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Uni Potsdam, Nina Kolleck. Und für noch tieferes Verständnis der digitalen Lebenswelt und den Einfluss, den sie hat, können Sie das neue Buch von Nina Kolleck lesen. Das heißt, Der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren, erschienen bei Rowohlt, hat 256 Seiten, kostet 24 Euro. Und heute Abend stellt Nina Kolleck dieses Buch persönlich vor bei der Buchpremiere bei Dussmann in der Friedrichstraße ab 19 Uhr. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Frau Kolleck.
Ich danke Ihnen.